Heute ist Dienstag, der 31. Oktober. Happy Halloween und herzlich willkommen bei der Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Lage an der Wall Street bleibt ausgesprochen schwierig. Wir sehen einerseits Zeichen, dass die Wirtschaft abkühlt, die Inflationsdaten der Euro-Länder lagen auch unter den Erwartungen und der Baumaschinengigant Caterpillar enttäuscht bei den Aussichten. Allesamt Zeichen, dass die Konjunktur an Dynamik verliert und der Inflationsdruck wohl nachlässt. Zugunsten der Staatsanleihen, die Renditen laufen hier zurück, zumal die Entscheidung der Bank of Japan nicht so aggressiv ausgefallen ist, wie man befürchtet hatte. Auf der Ertragsseite aber ist das Bild negativ. Wir haben Lattice Semiconductor unter Druck, Amgen trotz guter Zahlen unter Druck, JetBlue muss die Aussichten deutlich reduzieren, bei Caterpillar fokussiert man sich auf die flauen Aussichten und einzig und allein Pinterest kann von den Zahlen und den Aussichten profitieren mit einem Kursanstieg von etwa 15%. So, Happy Halloween, guys. Happy Halloween. Ich bin heute zu Hause. Und werfen wir mal einen Blick auf den Markt. Wir hatten die Futures anfangs noch 100, 150 Punkte im Dow Jones auf der Gewinnerseite. Caterpillar wird der größte Bremsklotz sein mit einem Rückgang von etwa 5%. Und wenn man sich heute Morgen wieder mal die Reaktion auf Ergebnisse anschaut, dann sieht das Bild alles andere als zufriedenstellend aus. Es gibt eine große Ausnahme, das sind die Aktien von Pinterest, mit einem Anstieg von 15%, aber ansonsten ein ziemlich schwaches Bild. Caterpillar unter Druck, VF Corp 8% runter, Lattice Semiconductor 11% runter, JetBlue 9% runter, Pfizer 1,5% runter, Amgen trotz guter Zahlen 1,7% runter. Selbst bei den Werten, bei denen die Zahlen eigentlich ganz gut ausfallen, sehen wir Abgabedruck. Gestern hat sich nochmals Mike Wilson zu Wort gemeldet von Morgan Stanley, der übrigens gerade von Institutional Investors zum besten Investmentstrategen der Wall Street gewählt wurde. Und ich weiß, der ein oder andere der Community hält Mike Wilson für einen Investmentstrategen, der ja ohnehin immer nur bearish ist und daneben liegt. Im vergangenen Jahr lag er sehr gut und man kann zunehmend das Argument machen, dass seine sehr starke Zurückhaltung in diesem Jahr mit einem Kursziel im S&P, das immer noch weit unter dem aktuellen Niveau liegt, in vielerlei Hinsicht liegt er aber zunehmend richtig. Wilson hat sich gestern erneut zu Wort gemeldet und betont, dass die Reaktion der Einzelwerte auf selbst gute Quartalszahlen zeigt, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für das vierte Quartal und auch für das Jahr 2024 immer noch zu hoch sind. Wir sehen, dass Aktien selbst dann abverkaufen, wenn gute Zahlen gemeldet werden. Im Schnitt geht es also runter, bei guten wie auch bei schlechten Zahlen. Das ist ein ähnliches Bild übrigens, wie wir im dritten Quartal, beim zweiten Quartal nach der Berichtssaison gesehen haben. Auch da waren die Reaktionen überwiegend negativ. Morgan Stanley bleibt also im Lager der Bären und glaubt, dass das Ende der Fahnenstange bei dem Abwärtstrend an der Wall Street am Aktienmarkt noch nicht erreicht ist. Und heute Morgen hat JP Morgan eine Umfrage veröffentlicht. Dort befragt man regelmäßig die Kundenbasis, wie seid ihr positioniert? Und wenn man sich die Positionierung anschaut, dann sieht man auch hier, dass sehr viel Zurückhaltung dominiert. 41% der befragten Kunden von JP Morgan planen, die Aktiengewichtungen auszuweiten. 41% klingt nach viel, aber bedeutet ja nun immer noch, dass etwa 60% die Aktienquoten beibehalten oder reduzieren. Spannend zu sehen ist, dass immerhin 84% planen, die Position in Anleihen auszuweiten, auch hier mit Duration, also mit längeren Laufzeiten. Damit sehen wir den Tenor, den wir am Wochenende auch bei dem Anlegermagazin Barron's gesehen haben, nämlich, dass Anleihen aktuell mehr Chancen bieten als die Aktienseite. Unter anderem auch deshalb, weil abkühlendes Wachstum den Staatsanleihen natürlich in die Karten spielt. Das müsste die Renditen der Staatsanleihen mit runterziehen, ruft aber auf der Aktienseite natürlich die Sorge auf, dass die Ertragsdynamik nachlassen wird und enttäuschen wird. Und eine Beobachtung bei der Berichtssaison, die wir insgesamt sehen, sehr viele Unternehmen schlagen vor allem durch die Margen und durch Einsparungen. Nicht, weil das Umsatzwachstum so unglaublich robust ist. Es sind etwa 62% der Unternehmen, die bisher gemeldet haben, die die Umsatzziele der Wall Street übertreffen konnten. 62%. Das ist unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre. In Europa übrigens ist diese Entwicklung noch dramatischer. Wir sehen in den Euro-Ländern und in Europa insgesamt wesentlich weniger Unternehmen, die in der Lage sind, die Umsatzziele zu übertreffen. Die Ertragsseite kann ein Stück weit immer ein bisschen mit gemanagt werden durch Einsparungen, durch Aktienrückkäufe, in den USA durch das Managen der Steuersätze. Aber Topline-Growth, Wachstum insgesamt, ist hier oftmals ein Vorbote für das, was auf der Ertragsseite folgen kann. Also in anderen Worten, wenn wir uns die Ertragszahlen mal genau anschauen und auch die Meldungen aus der Wirtschaft und was Inflation betrifft, dann sehen wir Zeichen, dass die Dynamik hier jetzt in der Tat an Schwung verliert. Nehmen wir mal zum Beispiel die Daten aus China, die letzte Nacht gemeldet wurden. Die PMI-Daten, also das ist quasi der Einkaufsmanager-Index der Industrie und der Dienstleister. Und die lagen in China in beiden Segmenten unter den Erwartungen des Marktes. Im Industriesegment 49,5, erwartet wurden 50,2. Alles unter 50 bedeutet, dass die Geschäftsaktivität abkühlen und nachlassen. Und auf der Dienstleistungsseite 50,6, erwartet wurden 52. Wir sehen also im Dienstleistungssegment noch leichtes Wachstum, aber es kühlt eben doch auch ab. Alles so schlecht, ja. Man muss sagen, dass in der Tat, wenn man sich jetzt die Wall Street mal anschaut in den letzten 2-3 Monaten, ist es ja nun leider tatsächlich so, dass, schaut euch den Russell 2000 an, schaut euch den S&P Equal Weighted Index an, der für dieses Jahr beide mittlerweile im Minus notieren. Also der S&P 500 ist hier immer noch eine Ausnahme, vor allen Dingen dank der großen Tech-Werte, die ja im Übrigen auch am Montag diese Rallye an der Wall Street mitgetragen haben. Wir hatten gestern eine der größten Prozentsteigerungen im S&P seit fast 2 Monaten. Aber wo kam das her? Das war Meta, Google, Microsoft, Amazon, Apple war die Ausnahme. Da ging es zwar bergauf, aber geringfügiger. Und bei Tesla ging es letztendlich gesehen sogar bergab. Also das Gesamtbild ist bei weitem nicht so stark gewesen gestern, wie die Indexebene signalisiert. Wir wurden im Wesentlichen mal wieder getragen, vor allen Dingen durch die sehr, sehr großen Tech-Werte. Ich will aber ganz kurz nochmal bei dem Makrobild bleiben. Wir haben einerseits also Zeichen, dass die Weltwirtschaft an Dynamik verliert. Wenn wir uns die Daten aus China anschauen, die verlieren weiter an Dynamik. Die Umfrage von JP Morgan zeigt übrigens, dass die Kunden immer noch davon ausgehen, dass trotz der schlechten Wirtschaft in China der Boden dort noch nicht erreicht ist. Und man geht mittlerweile davon aus, dass in den Vereinigten Staaten, dass wir spätestens im zweiten Halbjahr 2024 eine Rezession sehen werden. Also die Rezessionserwartungen für die USA ziehen auch mit an. Und nochmal, für die Bondseite ist weniger Wirtschaftswachstum durchaus von Vorteil. Und wir hatten letzte Nacht bzw. heute Morgen auch erneut Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise der Euro-Länder lagen bei der Gesamtrate unter den Erwartungen des Marktes. Die Kernrate lag im Rahmen der Schätzungen. Also wir sehen hier weiter abkühlende Inflation einerseits und gleichzeitig Zeichen, dass die Konjunktur mit an Dynamik verliert. Und beides nimmt ein bisschen Druck von den US-Staatsanleihen. Dazu kommt dann noch die Bank of Japan. Und man muss sagen, die Bank of Japan hat das gestern mal wieder sehr mild formuliert. Die Nachrichtenagentur Nikkei hatte am Nachmittag gestern noch betont, dass quasi 1% Zins oder Rendite bei den 10-jährigen JGBs, bei den Staatsanleihen dort, im Prinzip das neue Ziel sein soll. Das Ganze wurde aber von der Bank of Japan wesentlich lockerer formuliert, so nach dem Motto, das ist jetzt also es wird flexibel gehalten oder flexibler gehalten, aber die Notenbank hält sich hier weiterhin sehr stark zurück und wir sehen es am Yen, das funktioniert immer noch nicht. Der Yen ist dementsprechend unter Abgabedruck, tendiert weiterhin schwächer gegenüber dem US-Dollar. Die Rechnung hier geht also letztendlich gesehen nicht wirklich auf. Reuters berichtet auch, dass Ueda, der Chef der japanischen Notenbank, nochmals betont, man wird sehr geduldig umgehen mit der anhaltend aggressiven Geldpolitik. Und ich meine, Hand aufs Herz, was wir in Japan vor allem sehen, ist die Tatsache, dass die Kontrolle der Zinskurve einfach mal so überhaupt nicht funktioniert und dass die Notenbank jetzt Probleme hat, hier zurückzurudern. Aber look, die Bank of Japan war also moderater als erwartet. Das entlastet die US-Staatsanleihen ein Stück weit eben auch, ne? Denn nochmal zur Erklärung, viele verschulden sich zu sehr niedrigen Zinsen auf in Japan, ne, gerade mal 1% oder sowas, ja, bei den 10-jährigen Renditen, investieren das Geld dann letztendlich in anderen Märkten, wo höhere Zinsen gezahlt werden, ist doch eigentlich ein schöner Gap, garantiertes Geld. Wenn gleichzeitig der Yen auch noch schwächer notiert, dann ist das ein sehr schöner Carry-Trade. Problematisch ist eben nur, wenn die japanische Zentralbank einen schnelleren Anstieg der Renditen zulässt, dann und der Yen erholt sich, dann kann dieser Carry-Trade aufgelöst werden und würde Aufwärtsdruck verursachen bei den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen. So richtig spannend wird es hier in den USA auch erst am Mittwoch und am Freitag. Wir haben am Mittwoch den JOLTS, Anzahl der offenen Jobs in den USA. Die letzten Daten waren sehr, sehr überraschend. Wir haben wesentlich mehr offene Jobs gesehen, als erwartet wurde. Wenn wir hier also einen Rücklauf sehen sollten, weniger offene Stellen, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich gestiegen und der Arbeitsmarktbericht am Freitag ist nicht ganz so heiß wie die Daten im Vormonat, dann müssten die Renditen dadurch auch ein Stück weit mit eingefangen werden. Wir haben natürlich noch die Tagung auch der amerikanischen Notenbank am Mittwoch und da ist man sich einig, die Fed wird den Leitzins nicht weiter anheben. Und im Übrigen gehen 71% der Kunden von JP Morgan davon aus, dass wir keine Zinsanhebung mehr in diesem Jahr sehen werden. Die Renditen am langen Ende sind so stark gestiegen, das entspricht etwa 75 Basispunkten an Zinsanhebung, schätzt Goldman Sachs. Und damit wird die amerikanische Notenbank erstmal am Ufer bleiben. Das größte Problem der Fed ist nach wie vor allen Dingen die Fiskalpolitik in den USA, der sehr hohe Finanzierungsbedarf der USA. Und das riskiert letztendlich gesehen, den Druck bei Renditen aufrechtzuerhalten. Das zu balancieren für die Federal Reserve ist nicht so einfach. Man merkt übrigens auch, dass die Kritik an Janet Yellen, der Finanzministerin, immer lauter wird. Hier wird betont, unter anderem von Druckenmiller, großer Hedgefondsmanager, dass sie eine unglaubliche Opportunität verpasst hat, wenn man bedenkt, wie viel Geld der Staat braucht, hätte man wesentlich mehr Anleihen ausgeben sollen, als die Zinsen noch bei 0.25% waren oder bei 0.5%. Das hat man versäumt und dementsprechend hat man jetzt ein Problem. Das kann man übrigens bei der Bundesregierung in Deutschland ähnlich sehen, ne? Stellt euch mal vor, man hätte das, was ja viele Experten damals auch gesagt haben, Jungs, geht raus, Berlin nimmt Schulden auf, ne? Nullzins, das Negativzins teilweise, macht das, ja, wenn man das getan hätte und man hätte sich langfristig finanziert, jetzt bei den Renditen, die auch in den Euro-Ländern mittlerweile erreicht sind, das wäre eigentlich für den Staat das Geschäft des Jahrzehnts gewesen, aber das hat man, wie gesagt, nicht getan. So, jetzt habe ich viel über das Makrobild gesprochen, lasst uns noch über die Einzelwerte reden bei Pfizer. Der ein oder andere wird da erstmal einen Schreck bekommen haben, die Daten wurden gemeldet, die Quartalszahlen und erhebliche Einbrüche, aber die Aktie tendiert nur etwa 1.7% schwächer. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Pfizer ja bereits vor einigen Wochen das Bild gemalt hat. Also wir wussten, wie die Zahlen bei Pfizer ausfallen werden. dass der Covid-Bereich erheblich einbrechen würde und dass das eigentliche Kerngeschäft bei Pfizer immer noch auf Kurs ist. Die Daten, die heute gemeldet wurden, sind insofern also für die Wall Street erstmal keine so große Überraschung. So, jetzt kommen wir zu Amgen. Überraschend, dass die Aktie nach den Zahlen schwächer notiert. Es gibt aktuell eben doch auch einige Zahlen, bei denen man sich ja wirklich wundert, dass die, jetzt kommt hier gerade eine Meldung der Weltbank, eine Sekunde bitte, dass die Kursgewinne nicht gehalten werden können. Und gestern ein sehr schönes Beispiel, die Aktien von SoFi Technologies. Es gab an diesen Zahlen nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil, die Zahlen waren in jeder Subkomponente wirklich besser als erwartet. Das Management stellt immer noch Profitabilität in Q4 auf Gap-Basis in Aussicht. Und trotzdem hat der Wert einen wesentlichen Teil der Kursgewinne abgegeben und tendierte gestern zeitweise schwächer. Das ist für mich eine ähnliche Story bei Amgen. Erklär mir bitte einer, warum die Aktie schwächer notiert. Amgens Zahlen sind extrem gut rückblickend. $4,96 pro Aktie, $4,68 wurden erwartet. Damit wurden die Ziele geschlagen. Und die Aussichten auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite werden ebenfalls angehoben. Das untere Ende der Ertragsschätzungen werden angehoben. Man kann sagen, teils, weil die Steuerrate gemanagt wurde, also die Qualität ist da nicht die beste, aber dass die Aktie das überhaupt nicht honoriert und schwächer notiert, das ist wirklich, es zeigt einmal mehr, dass die Berichtssaison nicht so einfach ist, wie die Zahlen signalisieren. So bei JetBlue, und das wird die gesamten Fluggesellschaften heute belasten, sieht das Bild immer düsterer aus und vor allen Dingen die Kommentare von JetBlue sind interessant. Man betont also nach wie vor, dass zu guter Letzt die Nachfrage, dass die Buchungslage immer noch extrem fest ist, dass letztendlich aber die Kapazitäten, die erheblich ausgeweitet wurden, dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen. Look, wenn die Nachfrage hoch ist, aber die Kapazitäten werden noch mehr ausgeweitet, dann geht das auf die Profitabilität und das sehen wir bei JetBlue. Man weist also einen Verlust aus im letzten Quartal von 39 Cent. Erwartet wurde ein Verlust von 28 Cent und die Aussichten noch düsterer. Der Verlust im jetzt laufenden Quartal, der Verlust pro Aktie wird mehr als doppelt so hoch ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Also ein sehr düsteres Bild für JetBlue und letztendlich gesehen für die Fluggesellschaften insgesamt, die dementsprechend heute auch unter Druck geraten werden. Übrigens hat sich gerade die Weltbank zu Wort geäußert, betont, dass bei einer Ausweitung des Konflikts in Nahost der Ölpreis bis auf $157 steigen könne. Das muss ich ehrlich sagen, okay, it's nice to know, aber wir wissen nicht, ob sich der Konflikt tatsächlich ausweitet. Und wir haben ja sehr viele konträre Meinungen auch dazu, dass der Ölpreis durchaus das Potenzial hat, deutlich zu steigen bei einer Ausweitung. Naja, das ist jetzt, weiß Gott, nicht wirklich überraschend. Aber gut, so be it. Also jetzt habe ich es gesagt, ihr habt's und damit mache ich mal weiter. Caterpillar, schönes Zeichen, dass die Konjunktur insgesamt an Dynamik verliert. Das abgelaufene Quartal war sehr gut und man muss unterscheiden zwischen die optimistische Seite und die Schattenseite und dass die Aktie anfangs deutlich im Plus war und dann runtergezogen wurde, wie so oft in dieser Berichtssaison, das zeigt, der Fokus liegt vor allen Dingen auf der Schattenseite und damit fange ich mal an. Die Auftragsbestände sind im Quartalsverlauf gesunken, 2,6 Milliarden weniger im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, knapp 2 Milliarden weniger Auftragsbestand im Vorjahresvergleich. Und man äußert sich auch zu den Aussichten, die Umsätze sollen laut Management im vierten Quartal leicht steigen. Weil leicht steigen, wenn die Wall Street über 7% Wachstum erwartet, das riecht auch hier nach einer gewissen Enttäuschung. Und die operativen Margen sollen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal auch rückläufig sein. Das überschattet das insgesamt wirklich fantastische abgelaufene Quartal und fängt den Wert dementsprechend ein. So, jetzt kläffen die Köter im Hintergrund. Man merkt, ich bin heute zu Hause. Caterpillar also steht unter Druck. Der Star des Tages ist Pinterest. Das dritte Quartal war sehr stark. Umsatzwachstum 11%, höher als erwartet. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen 8%, auch mehr als erwartet. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite werden nur bestätigt. Aber Pinterest macht sehr gutes Kostenmanagement. Und man betonte in dem Call mit Analysten, dass man die Kostenbasis weiter einfangen wird, Kostenreduktion. Das heißt, selbst wenn letztendlich gesehen die Umsätze kaum, also das Umsatzwachstum die Erwartungen treffen wird, auf der Ertragsseite wird noch mehr rausspringen. Und immerhin soll das Umsatzwachstum ja wieder bei 11-13% liegen. Und 11% hatte die Wall Street erwartet. Das Bild also hier ist ausgesprochen positiv. Und jetzt zum Schnelldurchlauf. Arista Networks, gute Zahlen. Der Ertrag pro Aktie deutlich besser als erwartet. Aussichten angehoben. VF Corp wird heute unter Druck stehen. Das sind die Jungs mit North Face und mit Vans. Hier werden vor allen Dingen die Aussichten reduziert. Auf die Umsatz- und Ertragsaussichten werden gar nicht mehr ausgegeben. Cashflow wird enttäuschen, Dividende wird gesenkt, also insgesamt relativ negativ. Kurz noch ein Wort zu Apple. Gestern wurden ja die neuen Macs vorgestellt und die Reaktion ist sehr lau, muss man sagen. Das Wall Street Journal schreibt, es gab keine großen Überraschungen. Das sagt Goldman Sachs auch, keine großen Überraschungen. Apple wird diese Woche noch Ergebnisse melden. Nvidia steht heute auch unter Druck. Das hängt zusammen mit einer Story im Wall Street Journal. Und zwar wird hier berichtet, dass Nvidia in Gefahr ist, 5 Milliarden Dollar an Aufträge zu verlieren, die von chinesischen Kunden platziert wurden durch die Restriktionen der Vereinigten Staaten. Damit hatte man erstmal nicht gerechnet und jetzt wird der Wert dadurch also auch mit runtergezogen. So Lattice Semiconductor, trübe Aussichten, die Aktie auch auf der Verliererseite, sehr viele enttäuschende Zahlen aus dem Chipsektor. So, last but not least, noch ein Wort zu den Autokonzernen. Der eine oder andere sagt, Mensch, toll, die haben sich jetzt geeinigt mit der Gewerkschaft, aber feiert da bitte nicht zu früh, denn die Kosten, die sich jetzt Ford und GM und Stellantis eingefangen haben, bedeutet, dass die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen erheblich nachlassen wird. Schreibt übrigens heute auch das Wall Street Journal. Wenn man sich jetzt mal von diesen drei Autogiganten die Stundenlöhne anschaut, die also sogenannten All-in-Stundenlöhne, das beinhaltet eben auch die Benefits, die Zulagen, dann liegen wir jetzt also im oberen 80-Dollar-Bereich pro Stunde. Aktuell, also vor Abschluss des Tarifvertrags, etwa 65 Dollar pro Stunde und die ausländischen Autohersteller und auch Tesla, die das Problem der UAW nicht haben, liegen bei 50 Dollar die Stunde, ne? Also überlegt euch mal, was das an Wettbewerbsnachteil bringt für Ford und für GM, die ja ohnehin, insbesondere Ford, nicht unbedingt so gut dastehen. Also deshalb sollte man hier sehr vorsichtig sein. So, wir haben ansonsten einige Analystenkommentare zu Arista Networks. Barclays hebt das Kursziel auf 226 an. Wir haben Apple mit Bernstein Kommentare. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Kursziel 195. Wir haben Airbnb, die diese Woche Zahlen melden. Mitsuo senkt das Kursziel auf 130 Dollar, bleibt bei neutral. McDonald's, sehr viele positive Analystenkommentare. Die City, die Deutsche Bank, BMO Capital, alle heben die Erwartungen und Kursziele für McDonald's an. Bei Meta äußert sich die City Kaufempfehlung mit Kursziel 425 Dollar und positive Analystenkommentare von Barclays, der City und Bernstein zu Pinterest. Bei BTIG senkt man das Kursziel für SoFi Technology von 13 auf 9 Dollar. Bleibt aber letztendlich gesehen bei einer Kaufempfehlung. In anderen Worten, man hat das, was da gestern passiert ist, eben nicht vorhergesehen. So, also man sieht, die Qualität des Chats ist nach wie vor beeindruckend schlecht. Und ich habe jetzt noch einmal versucht, den Chat einzuschalten und werde jetzt final den Chat dauerhaft bei YouTube ausschalten. Es macht einfach keinen Sinn. Wir kriegen hier keine konstruktive Diskussion. Und damit wird der Chat final eingestellt. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß, der ein oder andere würde den Chat gern weiterlaufen haben. Aber wenn das letztendlich gesehen nichts bringt und wir nur Blödsinn im Chat stehen haben, dann ist der Sinn des Ganzen eigentlich aufgehoben. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich den Discord-Kanal ins Leben gerufen habe für die Abonnenten, weil da, und das sehen wir auch seit dem Launch, eine wirklich konstruktive und sehr gute Diskussion stattfindet mit viel interessantem Research, das insgesamt geteilt wird. Da kommt letztendlich gesehen dann auch was bei raus. Den Chat hier, den können wir uns eigentlich schenken. In diesem Sinne also wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann und ciao. Heute Abend übrigens die Zahlen unter anderem von AMD. Bis dann.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.